bau-vergabe-recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und wir arbeiten oder arbeiteten alle mal bei einer Behörde, die mit sogenannten 18-2-Verfahren zu tun hatte. Das klingt jetzt sehr geheimnisvoll und ja, man versteht vielleicht nicht gleich, was damit gemeint ist. Wenn man dann aber weiß, § 18 Absatz 2, das ist eine Regelung in der VOBB, dann wird das Ganze schon etwas klarer. Und diese Regelung, § 18, ist zunächst mal überschrieben mit dem Begriff Streitigkeiten. Und der Absatz 2 regelt im Grunde ein Verfahren, das dann gilt, wenn Meinungsverschiedenheiten bei Verträgen mit Behörden entstehen. Also es geht um Bauverträge, die mit Behörden geschlossen werden. Auftraggeber ist eine Behörde, der Auftragnehmer eben ein Bauunternehmer und der kommt aus welchem Grund auch immer zu irgendeiner Meinungsverschiedenheit mit seinem Auftraggeber. Das kann alles Mögliche sein. Das können eben vertragliche Fragen sein. Das können vielleicht auch Themen sein, die eben auf der Baustelle plötzlich für Diskussionen sorgen. Und da gibt uns eben der § 18 Absatz 2 eine ganz besondere Regelung vor. Ein ganz besonderes Instrument wird dort geregelt, nämlich so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Mediations- oder Schlichtungsverfahren. Jedenfalls ein Verfahren, mit dem man versucht, diese Meinungsverschiedenheiten wieder aus der Welt zu schaffen. Ja, Roman, Meinungsverschiedenheiten in Bauverträgen mit Behörden, das kommt öfter vor. Führt denn das zwangsläufig immer auch zum 18-2-Verfahren? Beziehungsweise hast du schon 18-2-Verfahren in diesem Ausmaß auch erlebt, dass du eben sagen kannst, wie die wirklich sich auswirken? Also bringt das wirklich was, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt? Ist das wirklich ein probates Mittel, deiner Meinung nach?
Es ist ein probates Mittel, aber es hängt ganz entscheidend davon ab, wie die vorgesetzte Stelle damit umgeht. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Vielleicht ein bisschen ausholend. Es muss natürlich nicht dazu kommen, wenn ich den 18 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 lese, heißt es da ja nur, bei den Streitigkeiten oder bei den Meinungsverschiedenheiten soll der Auftragnehmer zunächst die vorgesetzte Stelle anrufen. Das heißt, er muss nicht. Er kann es auch bleiben lassen. Und das ist vielleicht das Dilemma. Jetzt bin ich in einer solchen vorgesetzten Stelle verantwortlich tätig und ich würde mir manchmal wünschen, dass auch die Behörden selbst, die Ausgangsbehörden, das machen könnten. Dass sie dieses formale Verfahren anstoßen könnten, denn das würde uns in der einen oder anderen Stelle schon helfen. Denn der ganz entscheidende Vorteil des Verfahrens ist, man ist erstmal weg von der Baustelle. Man hat die zwei Streithansel auseinander. Man ist in einer neutralen Position, vielleicht auch auf etwas neutralerem Boden. Ganz neutral ist es natürlich nicht. Wir stehen im Behörden, also im Auftraggeberlager. Aber man ist weg von der Baustelle. Man hat nicht mehr ständig den Mangel unmittelbar vor Augen. Man hat nicht mehr die Protagonisten, die sich Auge in Auge gegenüber sitzen und darüber streiten müssen, wie jetzt weitergemacht wird. Sondern man kann das Ganze ein Stück weit objektivieren, wenn es gut gemacht wird. Also meine Erfahrungen sind eigentlich durchweg positiv und ich würde mir wünschen, dass wir es viel, viel öfter bekommen und dass wir es auch früher bekommen und nicht erst zum Ende. Denn leider eine Vielzahl der Verfahren, die wir bekommen, kommen erst zu uns, wenn die Schlussrechnung schon unmittelbar bevorsteht oder die Arbeitseinstellung schon droht oder es mehr oder weniger kurz davor ist, dass die Eskalation unvermeidbar ist. Thorsten, wie ist es bei dir? Wie siehst du es?
Ich kann dem fast nichts mehr hinzufügen. Also ich ist genauso wie ich es auch sehe, vielleicht ein paar Punkte, die man noch betonen kann. Die Fragestellung, kommt jeder Streit ins 18-2-Verfahren? Nein, und da sage ich auch zum Glück nein. Denn würde jeder Streit im 18-2-Verfahren landen, dann müssten diese Behörden, die das Ganze verantworten, nochmal deutlich aufgestockt werden. Auf der anderen Seite bin ich ganz bei dir. Gerade dann, wenn Sachen vor Gericht landen, denkt man sich, okay, wäre vielleicht schöner gewesen, wäre erstmal noch im 18-2-Verfahren gewesen, wäre wahrscheinlich für beide Seiten billiger gewesen, wäre für beide Seiten schneller gewesen und wäre am Ende vielleicht auch effizienter gewesen. Und auch das, was du betont hast, dass die Verfahren sehr, sehr spät kommen, das ist auch richtig und auch ein, ja, schon ein großes Problem. Letzten Endes für die Baustellen, denn wenn nur der Schlussrechnungsstreit ins 18-2-Verfahren geht, der kann wunderbar im 18-2-Verfahren gelöst werden. Ich persönlich meine auch deutlich besser als in einem Gerichtsverfahren. Können wir dann gleich noch darauf eingehen, warum. Aber Streitigkeiten auf der Baustelle, die dann eben ja Baumaßnahmen in die Länge ziehen, wo es lange hin und her geht, die würden sich, denke ich, häufig in 18-2-Verfahren schneller befrieden lassen, wenn eben von außen eingewirkt wird. Nicht umsonst sieht man ja in allen möglichen Verträgen inzwischen auch Streitbeilegungsmechanismen vor, jetzt nicht zwangsweise bei den staatlichen Verträgen, aber ganz generell, um eben auch schnelle Entscheidungen während Baumaßnahmen, während Vertragsdurchführungen ganz allgemein herbeiführen zu können, um eben nicht lange Hängepartien entstehen zu lassen. Und die VOB hätte unter anderem mit dem 18-2-Verfahren so eine Möglichkeit drin, aber sie wird genutzt, aber vielleicht nicht in jeder Situation, wo es sinnvoll wäre. Und ja, wenn es gut gemacht ist, wie du es gesagt hast, ist es, glaube ich, ein sehr gutes Mittel, das man durchaus auch öfter ziehen könnte von Firmenseite aus.
Jetzt haben wir mal sehr allgemein einfach über unsere Erfahrungen mit diesem 18-2-Verfahren gesprochen. Vielleicht kennen aber nicht alle unserer Hörer dieses Verfahren. Deswegen würde ich mal einfach in die Regelung reinschauen. Was steht da eigentlich drin? Wie läuft so ein Verfahren ganz grob ab? Und dann kann man es vielleicht auch ein bisschen abgrenzen von einem Gerichtsverfahren, das manchmal ja sich dann auch noch vielleicht anschließt oder das man dann später mal noch führt. Vielleicht da so eine kleine Gegenüberstellung. Aber beginnen wir doch mal mit dem, was in der VOBB steht. Im Paragraph 18 Absatz 2 Nummer 1 entstehen bei Verträgen mit Behörden Meinungsverschiedenheiten, so soll, du hast das vorhin schon erwähnt, Roman, das ist eben kein Muss, aber ein soll, so soll der Auftragnehmer zunächst die der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Also es geht, wenn ich jetzt mit einem Bauamt unmittelbar zu tun habe, um die Stelle, die dem Bauamt vorgesetzt ist, die darüber stehende Behörde, die ist dann entscheidend, mit der habe ich dann zu tun und die soll ich dann anrufen, jetzt nicht telefonisch, sondern ich soll dort eben einen Antrag einreichen, der dann eben dieses 18-2-Verfahren beginnt. Da steht auch drin, diese, also die vorgesetzte Stelle, soll dann dem Auftragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben und ihn möglichst innerhalb von 2 Monaten nach der Anrufung schriftlich bescheiden und dabei auf die Rechtsfolgen des Satzes 3 hinweisen. Zum Satz 3 kommen wir dann gleich. Also die Behörde, die diesen Antrag entgegennimmt, die hat zunächst mal so eine Art Anhörungsvorgabe. Das heißt, sie soll dem Auftragnehmer Gelegenheit zur mündlichen Aussprache geben. Wie läuft diese mündliche Aussprache in der Regel ab? Da gibt es jetzt keine genauen Vorgaben in der VOBB. Wie ist das üblicherweise der Fall bei diesen Anhörungen, Roman?
Also wir machen das sehr stark davon abhängig, wie auch der Auftragnehmer seinen Antrag bereits einreicht. Also um mal die zwei Extreme zu nennen, ein kleiner Mittelständler oder wirklich ein Kleinbetrieb, Eheleute, die gemeinsam den Betrieb führen, die gemeinsam das Büro machen und vielleicht 2, 3 Angestellte, die werden einen, ich sag's mal aus juristischer Sicht, das meine ich gar nicht böse, einen laienhaften Sachverhalt vortragen. Die wissen nicht rechtlich, worauf es ankommt, und die würde ich sehr schnell einladen, wirklich zu einem formlosen Gespräch, um überhaupt den Antragsgegenstand mal rauszufinden, um überhaupt zum Streit vorzudringen. Wenn ich auf der anderen Seite anwaltlich vertretene Firmen bereits habe, was im Einzelfall mal vorkommt, wird's sehr häufig nicht unbedingt nötig sein, schnell eine mündliche Aussprache anzusetzen, weil sehr viel bereits schriftsätzlich vorbereitet ist und einfach schon viel Papier vorliegt und sich einfach keine Fragen mehr stellen, die im unmittelbaren Gespräch mehr zu klären sind. Und auf der anderen Seite gibt's aber dann auch wieder Verfahren, wo man merkt, da geht's nicht nur rein um das Sachliche, wer Recht hat, ob ein Mangel vorliegt, wie viel Zeit es wirklich gedauert hat, ob es für irgendwer das mehr Geld gibt, sondern man merkt dann, dass da auch gewisse emotionale Verhärtungen zwischen Protagonisten eingetreten sind, die den Bauablauf inzwischen stören. Und das wäre für mich etwas, wo ich sagen würde, da brauche ich auf der Stelle sofort eine mündliche Aussprache, weil das hat Wirkungen, die über das konkrete Verfahren hinausgehen. Und jetzt sage ich mal, als vorgesetzte Stelle habe ich ja nicht nur Interesse an dem konkreten Bauvertrag, sondern ich habe Interesse am Bauvorhaben.
Genau, also es ist sozusagen von der jeweiligen Situation abhängig. Es hängt vom Inhalt des Antrags ab und von der Ausführlichkeit dessen, was da eben vorgetragen wird. Diese Anhörung, diese mündliche Aussprache, läuft oftmals so ab, dass man sich einfach dann ja an einen Tisch setzt, mal gemeinsam einfach spricht. Das klingt jetzt alles so formal, aber man kann das auch einfach als ganz normales Gespräch erstmal sehen. Da ist eben ein Vertreter dieser vorgesetzten Dienststelle mit dabei, der sozusagen das Verfahren leitet, der das Gespräch eben auch leitet. Und der gibt dann halt mal den Beteiligten jeweils das Wort. Der hört sich dann an, was der Auftragnehmer tatsächlich meint, worum es ihm eigentlich geht. Da sitzt dann auch ein Vertreter der unmittelbar betroffenen öffentlichen Behörde mit dabei. Das ist eben zum Beispiel ein Bauamtsvertreter, der dann damit am Tisch sitzt, der auch was dazu sagen kann. Und es entwickelt sich dann nicht selten auch direkt am Tisch so eine Diskussion. Man kann auch sagen, vielleicht mal ein Streitgespräch, und dann hört man dann auch sehr schnell raus, wo es eigentlich drauf ankommt, wo eigentlich die wirklichen Schwerpunkte dieses Streites liegen. Und Thorsten, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Man stellt dann oft fest, dass es gar nicht so sehr, manchmal zumindest, um Rechtsfragen geht, sondern oft auch einfach um grundlegende Verständnisprobleme, manchmal auch einfach Missverständnisse, die aufgetaucht sind. Wie siehst du das? Ist das auch vielleicht ein Mittel, dieses Verfahren, um einfach auch wieder irgendwo so eine gemeinsame Gesprächsebene mal zu finden?
Ja, gerade dafür eignet es sich wirklich perfekt. Also gerade wenn es am Schluss von Baumaßnahmen noch Streitigkeiten zu Abrechnungsfragen gibt, also der klassische Schlussrechnungsstreit. Sprich, man diskutiert dann in letzter Konsequenz, wie viel Euro war die Leistung wert? Welche Massen waren es denn dann wirklich? Man streitet darüber, wie aufgemessen wurde, wie ist die Vertragsregelung zu lesen. Und da habe ich ganz oft die Feststellung gemacht, dass es wichtig ist, beide Parteien mal an einen Tisch zu bekommen. Und es ist gar nicht selten so, dass dann beide Parteien mal schildern, warum gestrichen wurde oder warum man es haben will. Und plötzlich stellen beide fest, dass man von komplett unterschiedlichen Sachverhalten gesprochen hat. Also entweder es wird verstanden, warum gestrichen wurde, dann wird erklärt, okay, den Sachverhalt haben wir gar nicht, oder ach ja, du hast recht, stimmt, es war da und dort, und dann lösen sich die Probleme, wo man ja dann sich fast denkt, habt ihr denn nie miteinander gesprochen? Aber es ist dann tatsächlich so, dass sich Streitigkeiten auf der Baustelle ja irgendwie verfestigen und man den Dialog nicht mehr findet und dass dann eigentlich eine Moderation ausreicht. Und das ist auch der Charme des 18-2-Verfahrens, wenn man es selber führt, dass es so eine Mischung ist aus entweder wirklich rechtlich durchentscheiden, sage jetzt mal fast richterähnlich in manchen Situationen, und in anderen Stellen eigentlich wirklich eine Moderationsrolle ausreicht, um die Parteien die Lösung selber finden zu lassen. Also eine ganz starke Mischung zwischen, ja, ich nenne es einfach mal zwei Begriffe, die nicht hundertprozentig passen, aber zwischen Rechtsverfahren, Schlichtung und Mediation. Also ist irgendwo dazwischen und je nach Sachverhalt auch sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist es dann auch ein großer Vorteil, dass die VOB keine formalen Vorgaben macht und dadurch die vorgesetzte Dienststelle auch die Möglichkeit bekommt, fallabhängig die ganze Sache dann eben zu steuern. Weil, wie wir es schon aufgezeigt haben, es kann was ganz Dringendes sein oder was eigentlich Zeit hat. Es kann was Rechtliches sein, es kann bis zum gewissen Grad was Technisches sein. Und es kann vielleicht einfach nur was Atmosphärisches sein. Und in all diesen Situationen kann man dann versuchen, interessengerecht einzusteigen. Ist aber auch eine große Herausforderung für die 18-2-Behörde wiederum, weil die sich halt dann auch ja in allen verschiedenen Bereichen dann zurechtfinden muss, je nachdem, was an der Stelle gefordert ist.
Da haben wir auch, glaube ich, so einen ganz wichtigen Unterschied zu Gerichtsverfahren. Das 18-2-Verfahren ist da eben wesentlich flexibler. Das kann also da wesentlich mehr auch auf die Befindlichkeiten eingehen, auch auf die Hintergründe eingehen. Da geht es eben auch ja mehr um, genau wie du es gesagt hast, das Atmosphärische manchmal. Natürlich gibt es auch Verfahren, habe ich selbst auch erlebt, das sind reine Rechtsfragen. Da geht es einfach nur um die Auslegung eines bestimmten Begriffs in einem Vertrag zum Beispiel oder in einem Nachtrag, den man vielleicht irgendwie unterschiedlich versteht. Das sind Rechtsfragen. Da geht es um die Auslegung und später einfach um die Würdigung. Und dann gibt es eben sehr viele Streitigkeiten, die sich eher so um das Drumherum irgendwie auch drehen. Und dann gibt es noch eine wichtige Sache, die habe ich vorher noch nicht weiter vorgelesen. Die steht nämlich in Satz 3 des Paragraph 18 Absatz 2. Und zwar geht es da um diese schriftliche Entscheidung, die getroffen wird durch die 18-2-Behörde am Ende eines solchen Verfahrens. Und da steht eben drin, die Entscheidung gilt als anerkannt, wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Bescheids schriftlich Einspruch beim Auftraggeber erhebt und dieser ihn auf die Ausschlussfrist hingewiesen hat. Jetzt wieder der Vergleich mit dem Gerichtsverfahren. Ist das sowas wie eine Rechtskraft eines Urteils auch? Kann man das vergleichen, Roman, oder ist das was anderes, was da drin geregelt ist?
Ich würde es eher vergleichen mit dem Abschluss eines Vergleichs. Es ist von der Natur her so ein bisschen, wie drücke ich das aus? Oder vielleicht eher die Wirkung eines kaufmännischen Bestätigungsschreibens, wenn es Vergleichsverhandlungen gegeben hat und man da mündlich in irgendeiner Art und Weise eine Annäherung gefunden hat. Hier vielleicht etwas schärfer, weil die Schlichtungsbehörde, die vorgesetzte Behörde, einseitig eine Entscheidung formulieren kann und gegen die muss ich Widerspruch einlegen, wenn ich die nicht gültig haben möchte. Aber es hat natürlich insofern Rechtskraft Wirkung, also materiell rechtlich, nicht prozessual, weil damit über den Anspruch entschieden ist. Das heißt, ein abgeschlossenes Verfahren nach 18.2 beendet ein für alle Mal die Frage, besteht hier ein Anspruch oder besteht keiner, wenn kein Einspruch eingelegt wird. Und das ist für den Auftragnehmer natürlich schon gefährlich, da muss man ein Stück weit drauf achten. Wobei ich auch sagen muss, die Verfahren, die deutlich zulasten des Auftragnehmers per Bescheid entschieden werden, da kommt reflexhaft ein Einspruch. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass dann kein Einspruch kam. Ob dann daraus ein Gerichtsverfahren wird, ist eine ganz andere Frage. Aber jedenfalls wird die Entscheidung erstmal nicht anerkannt.
Ja, ist bei mir genau derselbe Eindruck. Also der Einspruch kommt dann schon gerne, wenn mal entschieden werden muss. Wobei man auch sagen muss, dass aus meiner Erfahrung heraus viele 18-2-Verfahren eigentlich mit einer einvernehmlichen Lösung enden, dass man sich in irgendeiner Form vergleichen kann, ein gewisses Verständnis eintritt. Nur bei den von dir, Andreas, geschilderten Fällen, wo es wirklich eine isolierte Rechtsfrage ist, wo es halt nur schwarz oder weiß ausgehen kann, da gibt es dann mal Entscheidung. Und wenn die Entscheidung dann gegen den Auftragnehmer ausgeht, dann kommt dieser Einspruch meistens ziemlich automatisch, aber auch nur, weil man sich halt seine Fristen vor Gericht nicht vergeben will. Und die Quote, dass dann wirklich Streitigkeiten vor Gericht landen, die ist in meinem Bereich tatsächlich recht übersichtlich. Das kommt gelegentlich mal vor, aber da kann ich jetzt sagen, die Akzeptanz ist an sich relativ hoch in den 18-2-Verfahren. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man sich jetzt fragt, warum sollten Firmen das eigentlich machen? Also sie können einerseits vor Gericht gehen, wo vermeintlich ein ganz Neutraler sitzt, oder sie können zur vorgesetzten Dienststelle ihres Vertragspartners gehen, also einer anderen Stelle ihres Vertragspartners, der natürlich trotzdem irgendwie im anderen Lager sitzt. Und die großen Vorteile sind eben, hatten wir vorhin schon angesprochen, dass es relativ schnell gehen kann. Also wer mal bei Gericht war, weiß, wie lange sowas dauern kann. Und es kostet halt auch kein Geld. Das heißt, es fallen keine Gebühren an. Ich muss mich nicht anwaltlich vertreten lassen. Das heißt, im Zweifel sind die einzigen Kosten, die entstehen, die Unterlagen vorzubereiten und abzugeben, was ich im Gerichtsverfahren ohnehin machen müsste. Und ich muss mir dann halt die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Aber im Prinzip ist es relativ kostenfrei und damit eine zusätzliche Chance, das Ganze zu befrieden. Und ja, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat, dann werden es Firmen sicherlich auch immer wieder machen. Und ein Punkt, der sicherlich nicht überall der Fall ist, aber wo wir gute Erfahrungen gemacht haben in den 18-2-Verfahren ist, auch bei der Frage, wer führt die denn eigentlich? Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass 18-2-Verfahren geführt werden von einem Juristen und einem Ingenieur gemeinsam. Es hat den großen Vorteil gegenüber dem gerichtlichen Verfahren, wo nur ein Richter sitzt, der Natur gegeben, jetzt mit Ingenieurfragen, Architektenfragen nicht so tief befasst ist, gerade mit den technischen Grundlagen, der dann immer extra einen Gutachter braucht, der wieder Geld kostet. Die beiden arbeiten nicht permanent zusammen. Und im 18-2-Verfahren sitzt ein Duo als Entscheider, als Leiter des Ganzen am Tisch, die aufeinander eingespielt sind und die eben alle Bereiche, nämlich sowohl die Technik als auch die juristischen Themen abdecken können. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil, wenn 18-2-Behörden solche Duos aufstellen können. Ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen in dieser Richtung?
Würde ich auf jeden Fall so machen. Und wenn man sich das anschaut, wie sonst Schlichter oder Standing Boards oder Ähnliches besetzt sind, da hat man sehr häufig auch technische Mitentscheider. Das ist nie eine rein juristische Entscheidung, weil immer technischer Sachverstand erforderlich ist und darum praktiziere ich das ganz genauso, wie du es auch geschildert hast, Thorsten.
Und es fördert auch die Akzeptanz aus meiner Sicht, weil eben dann auch der Bauunternehmer sich besser verstanden fühlt, weil da sitzt einer am Tisch, der einfach fachlich weiß, wovon er spricht und man da vielleicht eher auf eine gemeinsame Ebene kommt, als mit einem Juristen, der jetzt eher das rechtlich Formelle vielleicht betrachtet und weniger die Praxis im Blick hat. Also ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Ein letzter Punkt noch, um das Thema dann abzurunden, ist noch das, was in Paragraph 18 Absatz 2 Ziffer 2 drin steht, nämlich ein ganz interessanter Nebeneffekt dieses 18-2-Verfahrens. Mit dem Eingang des schriftlichen Antrags auf Durchführung eines Verfahrens nach Nummer 1 wird die Verjährung des in diesem Antrag geltend gemachten Anspruchs gehemmt. Also man sieht schon, das ist nicht einfach nur irgendein Wald- und Wiesen-Verhandlungsspielchen, das man hier in 18-2 untergebracht hat, sondern das hat schon auch eine wirklich rechtliche Bedeutung. Zum einen diese Bindungswirkung, die eine Entscheidung erzeugt, und zum anderen auch diese verjährungshemmende Wirkung, die durchaus auch mal interessant werden kann, eher vielleicht dann aus Auftragnehmersicht, wenn man eben sagt, ich habe hier einen Anspruch, der verjährt mir möglicherweise jetzt und ich möchte auf eine möglichst schnelle und unkomplizierte Art hier zu einer Verjährungshemmung kommen. Sollte man aber jetzt natürlich nicht so verstehen, dass ein 18-2-Verfahren nur so Mittel zum Zweck sein soll, um die Verjährung zu hemmen. Also in der Regel sollte man das Verfahren dann schon ernsthaft auch betreiben wollen. Ein nicht ernst gemeinter Antrag, ja, da bin ich mir auch nicht sicher, Roman, ob das wirklich die Verjährung hemmt. Also wenn man da wirklich einfach nur so ein Schreiben rausschickt, aus dem schon hervorgeht, eigentlich Interesse hat er gar nicht am Verhandeln, kann man darüber streiten, ob dann die Verjährung zumindest lange Zeit gehemmt wird.
Ich glaube, wenn das Schreiben sehr banal ist, wird man schon ein Problem haben, überhaupt den Gegenstand dieses Verfahrens zu definieren. Und damit wird man Probleme haben, das Ausmaß dieser Verjährungshemmung festzustellen. Also Verjährungshemmung kommt ja erst dann zu tragen, wenn es im Nachgang zu einem Gerichtsverfahren kommt und der Auftraggeber vortragen würde, der Anspruch ist verjährt. Und der Auftragnehmer dann antwortet, nein, wir hatten ein 18-2-Verfahren, dann würde der ja über den Inhalt des Verfahrens vortragen müssen. Und wenn der Antrag vollkommen unsubstanziiert ist, dann ist schon die Frage, welchen Umgriff, welchen Bereich überhaupt das Verfahren hatte.
Aber ich glaube, Sie merken schon, wir drei, wir sind durchaus Verfechter dieses 18-2-Verfahrens. Ich glaube, wir drei haben schon x-mal erlebt, dass man auf diesem Weg wirklich sehr festgefahrene Situationen im Rahmen eines Bauvertrags auf der Baustelle irgendwo lösen konnte und man zumindest auch wieder einen Weg fand, dann ins Gespräch zu kommen. Und diese verhärteten Fronten, die kann man eben in solchen Gesprächen in 18-2-Verfahren wieder aufweichen. Und deswegen glaube ich, spreche ich für uns drei, wenn ich sage, dass wir durchaus empfehlen, wenn Sie mal mit einer Behörde einen Vertrag haben und es kommt zu Meinungsverschiedenheiten, dann gehen Sie diesen Weg und versuchen Sie vielleicht über dieses Verfahren hier zu einer Lösung zu kommen. Dem würdet ihr so zustimmen, oder?
Wüsste ich nichts mehr, wie ich dir da widersprechen oder was ergänzen könnte.
Uneingeschränkt.
Sehr schön, das wollte ich hören. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.